Früh am Nachmittage wurden die Segel verringert, um zu vermeiden, dass sie nachts vorbeiliefen. Und in der zweiten Hundewache zeigte die Mannschaft Spuren von wiederkehrender Heiterkeit. Das Land war so nahe, am Morgen waren ihre Sorgen vorbei. Doch der Morgen brach klar an mit einer strahlenden Tropensonne. Der Südostpassat war nach Osten umgeschlagen und trieb die Pyrenäe mit einer Fahrt von 8 Knoten durch das Wasser. Kapitän Davenport arbeitete sein Besteck aus und verkündete dann, dass die Möhrenhout-Insel nicht mehr als 10 Meilen entfernt sei. Die Pyrenäe machte die 10 Meilen und noch 10 Meilen dazu, und die Ausguckleute auf den 3 Mastspitzen sahen nichts als das bloße, sonnenbeschienene Meer. »Aber das Land muss da sein!« schrie Kapitän Davenport ihnen von der Hütte aus zu. McCoy lächelte besänftigend, aber der Kapitän blickte um sich wie ein Verrückter, ergriff seinen Sextanten und machte eine Chronometeraufnahme.
»Ich wusste ja, dass es stimmt!«
schrie er, als er mit der Beobachtung fertig war.
21, 25 Süd, 31, 6, 2 West. Da haben Sie's. Noch 8 Meilen in Luv. Was haben Sie ausgemacht, Mr. König?«
Der erste Steuermann sah auf seine eigenen Zahlen und sagte mit leiser Stimme, »21, 25 stimmt. Aber meine Länge ist 31, 6, 48. Das bringt uns beträchtlich leewärts.« Doch Kapitän Davenport missachtete seine Zahlen mit so verächtlichem Schweigen, dass Mr. König mit den Zähnen knirschte und innerlich wild fluchte.
»Abfallen!« befahl der Kapitän dem Manne am Steuer. 3 Striche! Recht so!«
Dann machte er sich wieder ans Rechnen und revidierte seine Zahlen. Der Schweiß lief ihm übers Gesicht. Er biss sich auf den Schnurrbart, auf die Lippen, zernagte den Bleistift und starrte die Zahlen an, als sähe er einen Geist vor sich. Plötzlich zerknitterte er mit einem wütenden Kraftausbruch das beschriebene Papier in seiner Hand und zertrat es. Mr. König grinste zur Vergeltung und wandte sich ab, während Kapitän Davenport sich gegen die Hütte lehnte und eine halbe Stunde lang kein Wort sprach, sondern sich damit begnügte, mit einem Ausdruck von Hoffnungslosigkeit nach Lee zu starren.
»Mr. McCoy«,
unterbrach er unvermittelt das lästige Schweigen,
»die Karte gibt eine Inselgruppe an, zeigt aber nicht, wie viele es sind. Da oben, nach Nord oder Nord-Nordwest, etwa 40 Meilen von uns, die Actioninseln. Wie ist es mit denen?«
»Es sind 4. Alle niedrig«, antwortete McCoy. »Die erste nach Südosten ist Matueri. Keine Bevölkerung, keine Einfahrt in die Lagune. Dann kommt Tenarunga. Da pflegte 1 Dutzend Menschen zu leben, aber sie mögen jetzt alle weg sein. Jedenfalls gibt es dort keine Einfahrt für ein Schiff, nur für Boote. Die 2 anderen sind Wehauga und Teuaro. Keine Einfahrt, keine Bevölkerung, auch sehr niedrig. Da können wir die Pyrenäen nicht hinbringen, sie würde völlig zum Wrack werden.«
»Was Sie nicht sagen!«
Kapitän Davenport war wütend.
»Keine Bevölkerung, keine Einfahrt! Wozu sind denn diese Inseln da zum Teufel?« »Also schön!«
bellte er plötzlich wie ein aufgeregter Hund.
»Nach Nordwesten zu zeigt die Karte ein ganzes Gewirr von Inseln. Wie steht es damit? Welche von ihnen hat eine Einfahrt für mein Schiff?«
McCoy überlegte ruhig. Er sah nicht auf die Karte. Alle diese Inseln, Riffe, Untiefen, Lagunen, Einfahrten und Entfernungen waren in seinem Gedächtnis verzeichnet. Er kannte sie wie der Städter seine Gebäude, Straßen, Alleen. Papakena und Wanawana liegen etwa 100 Meilen, vielleicht etwas weniger West- oder West-Nordwest, sagte er. Die eine ist unbewohnt und, wie ich gehört habe, ist die Bevölkerung der anderen nach den Kadmus-Inseln ausgewandert. Jedenfalls hat die Lagune auf keiner von den 2 Inseln eine Einfahrt. Ahunui liegt noch 100 Meilen weiter nach Nordwesten. Keine Einfahrt, keine Bevölkerung.
»Aber 40 Meilen dahinter liegen doch noch 2 Inseln«, fragte Kapitän Davenport, den Kopf von der Karte erhebend.
McCoy schüttelte den Kopf. »Paros und Manuhungi. Keine Einfahrt, keine Bevölkerung. Nengo Nengo liegt wieder 40 Meilen hinter ihnen und hat auch weder Bevölkerung noch Einfahrt. Aber die Hao-Insel, das ist der richtige Platz. Die Lagune ist 30 Meilen lang und 5 breit, eine Menge Menschen, gutes Trinkwasser. Und durch die Einfahrt kann jedes Schiff der Welt kommen. Er schwieg und sah besorgt auf Kapitän Davenport, der, den Zirkel in der Hand über die Karte gebeugt, gerade einen leisen Seufzer ausgestoßen hatte.
»Näher als die Hao-Insel gibt es keine Lagune mit Einfahrt?« fragte er.
»Nein, Kapitän, das ist die nächste.«
»Schön! Es sind 350 Meilen bis dahin!«
Kapitän Davenport sprach sehr langsam und entschieden.
»Ich will nicht die Verantwortung für all diese Menschenleben auf mich nehmen. Ich lasse das Schiff auf den Akteon-Inseln stranden.«
»Und sie ist ein so gutes Schiff«,
fügte er bedauernd hinzu, nachdem er den Kurs geändert hatte, wobei er diesmal mehr Rücksicht auf die westliche Strömung nahm. Eine Stunde darauf war der Himmel überzogen. Der Südostpassat wehte noch, aber der Ozean war ein Schachbrett von Sturmwolken.
»Um 1 Uhr sind wir da«, verkündete Kapitän Davenport zuversichtlich. »Spätestens um 2. McCoy, wir wollen Sie irgendwo aufsetzen, wo Menschen wohnen.«
Die Sonne kam nicht wieder zum Vorschein, und um 1 Uhr war kein Land zu sehen. Der Kapitän ging nach Achtern und betrachtete das trügerische Kielwasser der Pyrenäe.
»Großer Gott«, rief er, »eine östliche Strömung, sehen Sie!«
Mr. König war ungläubig. McCoy war zurückhaltend, obgleich er sagte, dass es keinen Grund gäbe, warum es in den Paumotus keine östliche Strömung geben sollte. Wenige Minuten später nahm eine Böe der Pyrenäe allen Wind, und sie lag nun schwer rollend auf den Wogen.
»Wo ist das Tieflot? Über Bord damit!«
Kapitän Davenport hielt die Lockleine und beobachtete, wie sie nach Nordosten abtrieb.
»Da! Sehen Sie sich das an! Halten Sie sie mal selber!«
McCoy und der Steuermann versuchten es und fühlten, wie die Leine unter dem Griff des Tidenstroms wild schnurrte und zitterte.
»Eine Strömung von 4 Knoten«,
sagte Mr. König.
»Eine östliche Strömung statt der westlichen«, sagte Kapitän Davenport und blickte McCoy vorwurfsvoll an, als wollte er ihn dafür verantwortlich machen.
»Das ist einer der Gründe dafür, Kapitän, dass die Versicherungsprämie in diesen Gewässern 18% beträgt«, antwortete McCoy fröhlich. »Sowas lässt sich nie voraussagen. Auf der Yacht Casco war ein Mann, der Bücher schrieb. Ich habe seinen Namen vergessen. Er verfehlte Takaroa um 30 Meilen und kam nach Tikai nur wegen der wechselnden Strömungen. Sie sind jetzt allzu hoch in Luv und würden gut tun, einige Striche abzufallen.«
»Aber um wie viel hat diese Strömung mich denn versetzt?« fragte der Kapitän zornig. »Woher soll ich wissen, wie viel ich abfallen muss?«
»Ich weiß es nicht, Kapitän«, sagte McCoy mit großer Verbindlichkeit.